Willkommen zum Reisetalk, dem Podcast von Canusa und iGo Places. Wir nehmen euch abseits ausgetretener Pfade mit zu besonderen Erlebnissen in den Traumländern USA und Kanada.
Hallo und herzlich willkommen zu Reisetalk, der Podcast. Ich bin Jan.
Und ich bin Betty.
Heute haben wir uns ein Thema ausgesucht, wo ich nicht nur voller Erschrecken, sondern einfach auch voller Gewissheit festgestellt habe, ich habe überhaupt keine Ahnung. Betty, wie geht's dir?
Das geht mir leider genauso. Und aus diesem Grunde haben wir uns wieder einen Gast geholt. Und zwar Linda, meine liebe Kollegin aus dem Hamburger Büro. Hallo Linda.
Hallo, ich bin Linda. Ich bin einer der Skispezialisten bei uns im Canusa Büro. Und das ist das Thema, um das es heute geht.
Genau. Wir haben uns nämlich gedacht, passend zur Wintersaison müssen wir uns einfach mal über das Thema Skifahren unterhalten, denn Schnee ist ja zumindest in manchen Ländern oder in manchen Bundesstaaten, und ich spreche jetzt gerade aus Erfahrung, nicht mehr von der Tagesordnung wegzudenken. Da Betty und ich beide keine Ahnung haben von Schnee oder von Ski, ist Linda heute dabei. Und da freuen wir uns sehr von Schnee schon, ja.
Ja, manchmal. Also ich kann Schneemann bauen.
Kannst du Schneemann bauen, Schneeengel machen, ja.
Ja, und das auch. Genau. Und eine Schneeballschlacht. Aber dann hört es auch schon auf. Auf den Skiern habe ich noch nie gestanden, außer maximal auf Langlaufskiern in der Stadt in Schleswig-Holstein.
In der Stadt? Im ja. Laden oder was? Oder?
Nee, in Ahrensburg. Ja, das wäre auch witzig. Nein, ja. In Ahrensburg. Da lag mal ganz viel Schnee. Das ist schon lange her. Da war ich noch in der Schule.
Ja.
Und das war auch wirklich meine einzige Skierfahrung.
Spannenderweise habe ich dieses Langlaufthema immer nie so präsent. Wenn ich jetzt über Skifahren nachdenke, denke ich immer über, dass man fährt einen Berg runter, Ski.
So
ist es. Und Ski heißt dann meistens auch Snowboard. Linda, weiß nicht, wie ist es bei dir? Bist du mit zwei oder mit einem Brett unterwegs und geht's bergab oder bergauf?
Tatsächlich mittlerweile nur noch auf einem Brett unterwegs. Ja. Ich hatte das große Glück, dass ich gefühlt Skifahren konnte, bevor ich laufen konnte und mit drei Skifahren gelernt habe.
Echt cool.
Skischule mit 13 ist dann irgendwie uncool mit so diesen orangen Leibchen, die man so aus den europäischen Skigebieten kennt. Und dann habe ich gesagt, jetzt lerne ich Snowboard, weil man damit deutlich schneller irgendwie doch deutlich mehr kann. Und ja, jetzt seit ungefähr 13 Jahren nur noch auf einem Brett unterwegs.
Krass. Und dann machst du das bestimmt auch häufig, oder? Ja, aber wirklich. Ne?
Also, ich versuche auf jeden Fall einmal die Saison und jetzt auf jeden Fall auch die letzten 2-3 Jahre immer so einen Saisonstart und so ein Saisonende zu haben, immer irgendwie cool. Eine Woche, 5 Skitage da noch irgendwie reinzubekommen. Das steht immer ganz oben auf der Urlaubsliste.
Und wie sieht es mit Nordamerika aus und Skifahren?
Tatsächlich lange, lange nicht oder nie gemacht, bis ich dann bei Canusa angefangen habe. Und es stand schon immer weit oben auf meiner Bucketliste, aber es ist natürlich auch irgendwie immer eine Anreise, die man dahin hat. Und dann tatsächlich erst vor 2,5 Jahren ungefähr, ziemlich genau vor 2,5, 3 Jahren, das erste Mal in Nordamerika gewesen zum Skifahren in Aspen, Snowmass. Und seitdem schon auch noch das ein oder andere Skigebiet in Nordamerika mitgenommen. Hauptsächlich Kanada. Irgendwie habe ich da den einfacheren Zugang. Aber steht auf jeden Fall noch einiges auf der Liste. Und Whistler habe ich jetzt schon abgehakt sozusagen. Sun Peaks habe ich abgehakt.
Ja. Das wie gesagt, Sun Peaks, ich bin mir gar nicht sicher, Betty und ich haben uns bestimmt schon mal in der Folge irgendwie über irgendwas in Kanada darüber unterhalten. Sun Peaks war ich im Sommer mal. Ja. Oder im Frühling. Ich glaube, es war so Shoulder Season, also Mai oder sowas. Da war der Schnee fast weg, also ein bisschen auf den Bergen noch. Aber man konnte eben ganz cool Mountainbike fahren, weil man da mit diesen Skiliften eben konnte man sein Rad einhängen, das man sich da geliehen hat, und musste eben nicht bergauf radeln, sondern konnte dann einfach nur bergab fahren. Also quasi wie der Skifahrer oder der Snowboarder, eben nur aber mit Mountainbike.
Witzig, so fing das bei mir mit Sun Peaks auch an. Ich war im Juni war ich da und ich fand den Ort so süß und so schön irgendwie. Ja. Und der hatte so eine heimliche Atmosphäre, so eine nette Bars, Restaurants. Und dann habe ich gesagt, bin ich wiedergekommen und habe gesagt, alles klar, das buchen wir jetzt für März. Und im Winter ist es genauso schön.
Ist es voll im Winter? Also wirklich, weil im Mai, muss ich sagen, war da nichts los. Ne? Also es war leer.
Ja. Ich finde, das ist grundsätzlich ein Phänomen von so nordamerikanischen Skigebieten. Es verläuft sich immer alles super. Ja. Ich war in der Spring Break Woche da, was natürlich jetzt erst irgendwie um Himmels Willen. Und tatsächlich war gefühlt jede Schulklasse im Umkreis von hunderten von Kilometern anscheinend da.
Ja, gut, das
aber ich. Auf diesen Bergen verläuft sich das super schnell. Man steht dann irgendwie morgens in den ersten ein, zwei Liften vielleicht mal 10 Minuten in der Schlange. Aber wer in Europa schon mal Skifahren war, gerade in den österreichischen Skigebieten, der weiß, dass das deutlich schlimmer geht.
Ja.
Und ja, sobald man einmal auf dem Berg hoch ist, hat man auch diese Schlangen einfach tatsächlich mehr. Es war super, super leer und super angenehm.
Was ich bei Sunpeaks wirklich ganz angenehm fand, war, dass ich den, wie du schon sagst, der Ort war irgendwie süß und authentisch. Hier in den USA habe ich das schnell, wenn ich durch so Skigebiete fahre, auch wie gesagt, auch da ist meistens irgendwie nicht Winter. Die sehen alle so künstlich auf Alpen gemacht aus. Das hatte ich in Sunpeaks jetzt nicht so sehr, das Phänomen.
Genau, nee, richtig. Das wirkt irgendwie alles so ein bisschen natürlicher, habe ich das
Gefühl. Ein bisschen echter irgendwie, ja.
Ja, genau, auf jeden Fall, doch.
Ich bin, als ich jetzt nach Colorado gezogen bin, bin ich von Los Angeles so im Auto hingefahren und da war, also sind wir eben auch durch die typischen Skigebiete gefahren, durch die man so fährt in der Nähe von Denver, einfach wenn man aus der Richtung kommt, wenn man nicht über die Interstate fahren möchte. Und ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob das am Ende Boulder war oder Aspen, aber zumindest war es so, dass so diese ganzen Fensterläden, an die wirklich aussahen wie auf so einer Almhütte, die waren alle gar nicht echt. Also die waren einfach nur angenagelt quasi an der Mauer von einem Haus, damit sie so aussehen wie so ein Fensterladen. Da dachte ich, das ist jetzt aber nicht das Österreich, das ich kenne. Ne?
Ja, die versuchen das natürlich ganz viel, weil die eben sehen, dass es in Europa funktioniert. Und wir haben ja auch ganz, ganz viele Hotels in der Region, die dann heißen Alpenhof Lodge und Sonnenschein Lodge. Und die versuchen da schon alles irgendwie mitzunehmen, was geht.
In Utah gibt es ja eine Region, weiß ich auch, die heißt irgendwie Little Switzerland, mit Zermatt als Ort und so, wo tatsächlich auch viel so schweizerische Kultur gelebt wird, sage ich mal, bis zum Alpenhorn blasen einmal in der Saison, wo ich auch denke, okay, macht man das jetzt wirklich aus Überzeugung oder macht man das für die Touristen, die kommen? Ich wüsste es gar nicht. Aber was ich mich tatsächlich aber immer gefragt habe, immer wenn jemand gesagt hat, oh, wir müssen mal irgendwie Ski bewerben in den USA oder in Kanada, dachte ich mir, machen das wirklich Leute, fahren Leute aus Europa, wenn wir die Alpen vor der Tür haben, nach Nordamerika zum Skifahren? Aber du scheinst der lebende Beweis zu sein. Ne?
Es gibt Leute, die das tun, genau. Es ist kein Mythos. Ja, also es ist natürlich nicht die breite Masse. Wie gesagt, das muss man auch erstmal machen wollen, tatsächlich sich dafür so lange ins Flugzeug zu setzen. Ich meine,
nimmt man seinen Kram denn mit? Also nimmst du dein Snowboard mit? Für so
tatsächlich nicht. Nee, ne? Also ich persönlich mache es nicht. Bei unseren Kunden würde ich sagen, ist es wirklich 50-50, ob die es mitnehmen oder nicht.
Echt,
weil das natürlich ja auch immer eine Sache von Transportmöglichkeiten ist. Also grundsätzlich können wir natürlich bei jeder Airline das Skigepäck anmelden, aber man darf sich da nichts vormachen. Diese Ski und Snowboards werden genauso rumgeworfen leider wie Koffer. Und wenn die eben nicht in einem vernünftigen Sack oder Case untergebracht sind und nur in einer Tragetasche, die man vielleicht so im Auto hat, wenn man eben in die Berge fährt, dann kann das leider oft sehr böse enden. Und das ist es mir einfach leider nicht wert.
Verstehe.
Und durchs Leihen hat man natürlich immer die Möglichkeit, auch während der Woche oder der Zeit, die man da ist, das Equipment nochmal zu tauschen, nochmal eine andere Marke auszuprobieren, andere Breite, andere Länge. Und man hat natürlich immer das neueste Equipment dabei.
Ich wollte gerade fragen, lohnt es? Also ich kenne das vom Tauchen früher, da war das mit dem Leih-Equipment immer so, dass du eher so die abgehalfterten Sachen hattest, weil die halt echt durch viel gehen. Aber das Gefühl, die Erfahrung hast du jetzt nicht gemacht. Also die Leihausrüstung, die du hattest, war schon wirklich auch okay zum Fahren. Dann,
ja, also grundsätzlich gibt es unterschiedliche Level bei den Skiverleihern, die man eben leihen kann. Wir bieten auch da ja immer nur die oberen beiden an, weil alles darunter.
Das kann man sogar mitbuchen bei euch.
Genau, wir können das mitbuchen. Ja, cool. Und die Kunden, die dafür nach Nordamerika fliegen, die machen das nicht, weil sie mal Skifahren lernen wollen. Die wissen, welche Ski sie gerne hätten und viele teilen das auch. Die nehmen dann zum Beispiel die Stiefel mit, weil sie wissen, dafür da kriegen sie keine Blasen, die passen und mieten dann nur die Ski oder das Snowboard.
Ja.
Genau.
Spannend. Ich habe da also überhaupt gar keine Ahnung von. Das heißt, die Skistiefel passen dann, wenn die Bindung muss man einstellen oder sowas, aber das wird dann vor Ort gemacht, wenn man die Ausrüstung abholt sozusagen.
Genau, grundsätzlich passt jeder Schuh auf jedes Brett sozusagen und muss eben eingestellt werden. Deswegen die dann immer mitnehmen zum Ausleihen der Ski oder des Snowboards, aber ansonsten kann da jeder Ski auf jeden Schuh eingestellt werden.
Und das geht auch alles ganz unkompliziert, glaube ich, ne?
Ja, super schnell. Also ja. Das ist ja auch das frisst keine Zeit. Und wenn man ankommt, wir kennen das ja mit den Flügen, irgendwie ist man dann immer so am Nachmittag da. Und dann kann man tatsächlich schon am Ankunftstag sein Equipment ausleihen und dann direkt nächsten Morgen starten. Dann hat man schon alles fertig eingestellt, alles ready to go und kann sich da in den Schnee stürzen.
Was ist denn für dich so also wirklich jetzt aus dem persönlichen Erlebnis als Snowboarderin, was würdest du sagen, also was unterscheidet Skifahren in Europa oder in den Alpen vom Skifahren in Nordamerika, wenn man das so generalisieren kann?
Ich muss tatsächlich sagen, dass was mir als erstes aufgefallen ist und eben positiv aufgefallen ist, was wir gerade schon gesagt haben, die Masse an Menschen, die sich so, so gut über die Berge verteilt und im Skigebiet verteilt, das finde ich echt positiv überraschend. Das ist einfach für mich schon ein Grund, dahin zu fliegen und nicht mich hier in die 20, 30 Minuten langen Liftschlangen zu stellen.
Ja.
Und zum anderen die Größe der Skigebiete, das ist natürlich auch nochmal was ganz anderes. Wir kennen in Europa ja viel die abgesteckten Pisten, wo das verpönt ist, abseits davon zu fahren, verboten ist, von Versicherungen nicht übernommen wird.
Oder einfach
wird.
Gar kein Schnee mehr liegt abseits, weil es
genau
nicht geschneit ist.
Genau, ne? Man sieht schon irgendwie die Steine. Und in Nordamerika gilt grundsätzlich, what you see is what you ski. Also alles, was man sehen kann, kann man auch befahren. Tree-Skiing ist eine ganz große Sache. Also echt cool zwischen, je nachdem wie gut man ist, weniger eng oder doch enger bewachsenen Waldstücken längs zu fahren. Was irgendwie auch ein ganz cooles Gefühl ist, so zwischen den Tannen da noch ein bisschen durchzuschlängeln.
Ja.
Also ich finde, das sind echt so zwei Punkte. Und natürlich der Schnee, ein Großteil Nordamerika ist einfach super trockener Champagne Powder, der immer in der Ski- und Snowboarder-Welt einfach gehypt wird.
Ich lese das immer wieder von dieser bekannten Trademark aus Utah, also mit Greatest Snow on Earth. Ja. Und das ist wissenschaftlich bewiesen. Und ich denke mir so, ja, was soll denn den Schnee schon besonders machen? Also da hat mir das mal
das
jemand erklärt.
Das verstehen wir nicht, Jan.
Genau. Und tatsächlich, als jetzt hier Schnee vor der Tür lag, letzte Woche, habe ich mich gefragt, ist das jetzt guter Schnee oder schlechter Schnee für Skifahrer? Und ich wusste es einfach nicht.
Ja.
Er war aber sehr feucht. Und dann denke ich mir, feucht ist bestimmt nicht gut. Also er muss puderig sein.
Genau, also dieser Champagne Powder, den gibt es eben viel in Utah oder in Colorado auch, weil es eben durch diese Höhenlagen und durch dieses Wüstenklima super, super trocken ist.
Ne? Ja.
Genau, und wenn Schnee nass ist und die Luftfeuchtigkeit hoch ist, dann klebt es am Brett. Dann hat man keinen Schwung. Und mit trockenem Schnee kann man da viel besser arbeiten.
Man kann doch bestimmt viel besser so eine Furche in so einen nassen Schnee machen als in den trockenen. Aber du hast recht, natürlich ist der viel pappiger dann. Ne?
Mhm. Ja, es macht einfach deutlich mehr Spaß irgendwie.
Ja. Und tatsächlich, was mir schon beim Durchlaufen aufgefallen ist, wie du schon sagst, er klebt nicht an der Hose fest oder sowas. Und du gehst halt auch einfach leichter. Ne? Also dieses Fortbewegen im Schnee, dass du nicht das Gefühl hast, ich bin irgendwann mal um die drei Zinnen gelaufen, wirklich im tiefen, also in den Dolomiten, also im wirklich Tiefschnee, so Meter 50 oder so im Winter oder im Spätherbst. Und es war wirklich mega anstrengend. Und hier konnte ich so gefühlt brusttief durch den Schnee gehen und es einfach so vor mir weggeflogen gefühlt. Ne? Also wirklich wie bei so einem Laubhaufen gefühlt zu laufen.
Ja, das sind irgendwie die klassischen Bilder. Man nimmt eine Handvoll Schnee und pustet ihn von der Hand. Und das ist wie Puderzucker, den man auf der Waffel irgendwie hat und falsch eingeatmet hat.
Ja.
Also das ist echt
Es ist wirklich so, dass man das auch als Skifahrer merkt, sagst du.
Ja. Absolut, ja. Und also ich glaube, wer wirklich gut und ambitioniert und begeistert Ski fährt, bei dem steht das überall oben auf der Liste, das irgendwie einmal mitzunehmen.
Und das mit der Landschaft kann ich mir schon gut vorstellen, dass sich das irgendwie verläuft. Das hat man ja auch bei allen anderen Aktivitäten, immer wenn die Leute sagen, aber wieso fährst du denn, keine Ahnung, nach Colorado? Im Schwarzwald ist doch auch schön. Sag ich, ja, das stimmt grundsätzlich, ist es auch. Aber die Menge an Land ist einfach ein Unterschied. Die Menge an unberührtem Land, in dem ich mehr oder weniger machen kann, was ich möchte. Und wenn das wusste ich gar nicht, dass es beim Skifahren auch so ist, dass du abseits der Pisten eigentlich überall Skifahren kannst, ohne dass dir das jemand krumm nimmt. Ne? Es sei denn, es ist jetzt irgendwie privat oder verboten oder so, aber ja.
Absolut, ja.
Ja, schon cool. Hast du einen Favoriten so als Skigebiet aus deinen Erfahrungen bisher?
Es wird jetzt richtig unspektakulär, glaube ich, weil das auch so ein Skigebiet ist, was alle schon mal gehört haben. Mein Herz hängt irgendwie einfach an Whistler. Ich liebe diesen Ort, ich liebe das Skigebiet. Das ist einfach auch ein Ort, wo ganz, ganz viele Working Holiday Visa Personen im Winter arbeiten und ihre Wintersaison machen. Dadurch hat er einfach einen ganz coolen Vibe, ganz viel Internationalität. Es gibt einen Irish.
Das ist auch immer ein bisschen nordöstlich von Squamish, oder nicht? Wenn du so
Vancouver,
Squamish, dann kommt Whistler, oder was?
Genau, von Vancouver aus über den Sea to Sky Highway mit dem Shuttle, lass es 2,5 Stunden irgendwie sein. Und das ist ja also das Skigebiet, was durch die Winterolympiade bekannt ist. Es ist ein künstlich gebauter Ort, das sieht man auch. Aber ich finde es trotzdem irgendwie niedlich. Also trotzdem sind die Häuser nett und mit Backstein und also so amerikanischer Backstein eben, so ein bisschen gräulich angehaucht. Nicht, außen, nicht dieser rote Klinker, den wir vielleicht kennen, sondern eher so ein bisschen gräulich. Aber ich finde den Ort süß, ich finde das Skigebiet toll. Ich finde, die Restaurants und Bars lassen da keine Wünsche offen. Unterkunftsmöglichkeiten noch und nöcher für jeden Geschmack was dabei. Also da bin ich einfach irgendwie Riesenfan von.
Kann ich verstehen. Also wie gesagt, auch das kenne ich nur im Sommer oder im Frühling. Aber ich finde, diese Orte, die so olympische Wurzeln haben, wenn ich das mal so sage, die sind alle, stimmt schon, die sind künstlich, weil sie natürlich künstlich auf Knopfdruck groß geworden sind durch Olympia. Aber meistens wurden sie gut durchdacht irgendwie angelegt, weil sie natürlich darauf ausgerichtet sind, viele Menschen irgendwie durchzuschleusen, zu beherbergen, da rein und rauszubringen. Und so sind meistens gut angebunden. Ich war jetzt vor ein paar Wochen in Park City. In Utah, da ist es ja ähnlich, auch wenn da sind, glaube ich, auch Skidisziplinen, irgendwelche Abfahrtdisziplinen, die irgendwie da gemacht wurden und dann ja auch irgendwie, wann, 34, 35 auch wieder gemacht werden. Aber da ist auch so eine Bobbahn und so, ne? Also es ist irgendwie, diese Orte haben eben dieser olympische Geist, das klingt so dumm irgendwie, ne? Aber ich finde, das merkt man schon irgendwie, ne? Das ist, jetzt der Segler in mir hätte gesagt, das ist in Kiel in Schilksee auch nicht anders, ne? Also nur eben nicht mit Skifahren, sondern eben mit dem Wassersport. Aber
und es holt natürlich auch
anders, ne?
Ja, also wenn du nach Hause kommst und irgendwie die olympischen Abfahrten gefahren bist, ein Bild mit den olympischen Ringen hast, also das ist natürlich auch nochmal, da geht's ja natürlich primär auch um das Skierlebnis, aber dieser Ort bietet auch einfach so viel mehr. Da habe ich auch keine Bedenken, wenn man eine Familienkonstellation irgendwie vor sich sitzen hat, wo dann gesagt wird, okay, wir sind 4 Leute, 2 bis 3 fahren gut Ski und die anderen 1 bis 2 irgendwie noch nie. Und da gibt es so viel auch abseits der Piste, was man da an Winteraktivitäten machen kann.
Ich hätte da auch nie Bedenken als Nicht-Skifahrer, würde ich immer mit Skifahren kommen und sagen, ja, ich, keine Ahnung, entweder leihe ich mir ein paar Schneeschuhe und stapfe irgendwo durch den Schnee oder ich sitze im Zweifelsfall auf der Hütte, gibt es sowas wie Hütten, und trinke einen Almdudler oder was auch immer man dann macht. Ne?
Ja. Genau, Almdudler kennen die tatsächlich leider nicht, vielleicht schwappt das da nochmal rüber, vielleicht ist das meine nächste Mission. Ja. Genau,
tatsächlich. So gut wie das mit Jägermeister und so lief, läuft das mit all diesem Kram bestimmt auch gut. Ne? Das ist so ein europäisches Skifahrgetränk, dann finden sie alle ganz hip.
Ja, Hütten tatsächlich, wo du das gerade sagst, nicht ganz so verbreitet, wie wir das vielleicht kennen, so aus den Dolomiten aus Südtirol. Es gibt nicht an jedem Lift irgendwie eine Hütte. Tatsächlich ist das oft so, dass das eher an den 1-2 Hauptliften dann oben Restaurant gibt.
Aber das schon, also es gibt schon auf dem Berg, nicht nur im Tal, sondern auch oben irgendwie
ein bisschen oben, Gastronomie. Ja. Genau, aber eben nicht so die breite Vielfalt, wobei ich sagen muss, Whistler ist das erste Skigebiet, in dem ich in meinem Leben gefahren bin, wo ich oben auf dem Berg ein asiatisches Stir-Fry frisch gekocht bekommen habe. Ich kenne sonst Käsespätzle, Nudeln mit Tomatensauce und Kaiserschmarrn.
Ja.
Also das ist auch ganz cool irgendwie, dass man da nochmal so ein bisschen Abwechslung auch in der Küche und in der Kulinarik hat.
Ja. Hast du irgendwie einen Unterschied merken können zwischen USA und Kanada? Oder würdest du sagen, das ist eigentlich unabhängig davon, also ob man jetzt das eine Land sympathischer findet oder das andere, so vom Skifahren her vergleichbar?
Vom Skifahren her total vergleichbar. Okay. Ich glaube, der größte Unterschied ist einfach leider der Preis. Vielleicht auch deshalb zieht es mich immer wieder nach Kanada.
Kanada ist billiger, hätte ich gar nicht gedacht.
Ja, die USA sind da leider gerade im Winter eben super, super teuer, weil die Skigebiete wissen, was sie zu bieten haben. Und natürlich auch viele Einheimische super gerne ihre eigenen Skigebiete nutzen, die vor der Tür sind. Und da leider super, super teuer oft sind.
Ja. Ich war mal im Winter in Mammoth Lakes und da habe ich auch viele Leute getroffen, also auf dem Weg dahin, als ich gesagt habe, oh, willst du auch Skifahren? Ist nicht, ich will eigentlich wandern, was manchmal auch ganz gut funktioniert im Schnee, manchmal nicht so, aber das war was aus Kalifornien heraus, wo wirklich viele Einheimische hingefahren sind. Habe ich vorhin in meinem Lebtag noch nicht gehört gehabt, diesen Ort, aber offenbar gibt es auch so viele kleinere Orte. Also wenn man jetzt nicht nach Boulder, Aspen oder keine Ahnung wohin fahren möchte zum Skifahren, bei dem man das bestimmt auch machen kann. Ich weiß noch nicht, wie sowas buchbar ist aus Europa vorher, keine Ahnung.
Also grundsätzlich, genau, es gibt natürlich die großen namhaften Skigebiete, die wir jetzt irgendwie alle schon durchgekaut
Ja.
haben. Whistler, Aspen, Banff,
Stimmt,
Lake
Banff, ja.
Tahoe ist auch immer noch ein großes. Aber es gibt
Ja.
abseits davon eben auch super, super viele kleine, wie du jetzt sagst, Mammoth Lakes. Park City, ja, ist irgendwie auf der Karte von den Winterspielen, aber doch auch wieder nicht so ganz. Und auch
Genau.
darum gibt es eben noch so viel mehr.
Ja.
Also südlich von Salt Lake City, südöstlich davon,
Genau.
Deer Valley,
Sundance und
Solitude,
richtig, ja.
Brighton, Alta, also
Ja.
da ist wirklich viel los, was auch kleinere Skigebiete angeht. Und
Ja.
tatsächlich haben wir das Glück, auch die buchen zu
Ja.
können.
Und das Spannende ist, also gerade da in diesen um Salt Lake herum bin ich viel, weil man da eben gerade in diesen zwei Canyons, also für Alta, Brighton, Solitude und so, kann man halt super, super cool wandern. Und ich denke mir jedes Mal, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das im Winter ein Skigebiet wird. Klar, die Berge sind da, aber man sieht überhaupt nicht das, was ich so aus Europa kenne, mit dieser Skiinfrastruktur. Da ist halt
Ja.
irgendwie ein so ein großes Haus und ein Lift. Aber es ist nicht
Ja.
so irgendwie mit lauter Bushaltestellen, also vielleicht fahren da dann Busse im Winter, ich weiß es nicht, aber auch diese ganzen Restaurants, und da sind keine kleinen Örtchen drumherum wie in Sun Peaks oder so. Denke ich mir, das machen die Leute. Ich dachte, es geht auch um das Erlebnis irgendwie, ne? So ein bisschen mit diesem Charme von den Talstationen oder wie auch immer man das denn nennt. Aber
Ja, das
vielleicht geht
ist,
es doch um
da haben die ein
Skifahren.
bisschen was anderes einfach draus
Ja,
gemacht.
ne?
Genau, im
Ja.
Winter gibt es diese Skishuttle-Busse, die dann hin und her fahren, die eben auch im Skipreis immer schon inkludiert sind.
Ja.
Und diese zwei, drei Hütten auf dem Berg oder nochmal irgendwie ein Kiosk an der Talstation. Aber das ist
Ja.
dann auch mehr typisch amerikanisch, das abgepackte Bananenbrot.
Genau, ja.
Und dann wird eben richtig gegessen in den
Ja.
Restaurants eher abends. Genau.
Ja. Spannend. Das ist, weil, also wie gesagt, als jemand, der nicht Ski fährt, ist das halt das Erste, was mir so immer aufgefallen ist. Also dieser Unterschied quasi, wie diese Orte angelegt sind, diese Skiorte, sage ich mal. Ne? Also wie
Ja.
gesagt, mit ein paar Ausnahmen. Aber die relevante Frage ist doch, gibt's Après-Ski? Und wo machen die das, wenn da nichts ist? Ne? Also, oder machen sie es auf der Hütte? Und was macht Micky Krause da, ist die Frage.
Genau, ich glaube, das sind zwei Sachen, die man ganz stark trennen muss. Après-Ski in Europa, beziehungsweise nicht Südeuropa, aber in den Skigebieten, die wir
Ja.
vielleicht kennen, Richtung Österreich, Schweiz, Italien, und Après-Ski, was die Nordamerikaner machen. Die machen das super auf ihre eigene Art und Weise. Die
Ja.
haben dann eben nicht die klassischen Winterschlager mit auf wie auf dem Berg,
Schade,
sondern die
ja.
hören eben Jason Derulo und die Charts hoch und runter,
Ja.
schmeißen da ein bisschen Techno rein
Ja.
und haben irgendwie ihre ganz eigene Party. Ich glaube, ich hatte das eben schon mal erwähnt, in Whistler, super süßer Irish Pub, wo fast jeden Abend im Winter Live-Musik ist. Auch super cool, sich da einfach nochmal mit einem Bier hinzusetzen.
Ja.
Und man kommt natürlich auch sofort irgendwie mit allen in Kontakt, wie wir die
Klar.
Nordamerikaner kennen, super plauderig irgendwie
Ja.
unterwegs. Und wo kommst du her? Was machst du hier? Die sind auch immer ganz überrascht, dass man so
Ja.
weite Anreisen dafür auf sich nimmt. Aber das sind also auch da kann man super, super coole Abende verbringen und auch nochmal das ein oder andere Tanzbein schwingen, wenn
Ja.
man möchte. Aber eben nicht zu der Après-Ski-Musik, die wir einfach so im Kopf haben, vielleicht.
Habe ich das falsch im Kopf oder wird auch in Europa wirklich viel schon auf dem Berg getrunken?
Ja, doch.
Also wenn es da weniger Gastronomie in Nordamerika gibt, wird das wahrscheinlich auch einfach weniger sein, oder?
Ich finde es irgendwie einfach ein schwieriges Thema. Ich bin davon absolut gar kein Fan. Also ich bin ein Riesenfan von einem Glas Wein,
Ja,
aber
ich
da
weiß, was
nicht
du
auf dem
meinst.
Skiern, oder?
Ja.
Genau, dass eben wirklich, sobald ich sage, okay, der Skitag ist für mich beendet. Ich
Ja.
kenne viele, die auch dann mittags auf der Hütte sagen, ja, wir trinken Radler. Radler ist kein Alkohol, so nach dem Motto, aber
kommt also an, da wie viel, ne? Aber
genau, ja. Da ziehe ich wirklich bei mir die Grenze. Wenn ja. ich Ski fahre, dann mache ich das mit 0,0 irgendwie.
Ja.
Und tatsächlich
kann halt auch wirklich schnell gefährlich werden, ne?
Das ja.
Ist, mal ehrlich, das geht ja schnell den Berg runter.
Richtig. Und die meisten Skiunfälle passieren natürlich statistisch auch nicht, weil man selber die Fähigkeiten nicht hatte, sondern weil richtig. Andere einem da reingrätschen.
Ja.
Und genau, in Nordamerika ist natürlich dieses in der Öffentlichkeit trinken sowieso ein ganz anderes Thema und größtenteils genau. ja auch einfach verboten.
Richtig.
Deswegen packt da, ich glaube, wirklich kaum einer irgendwie im Lift den kurzen aus.
Ja.
Klar, auch da trinken sie vielleicht mittags mal ein Glas Wein oder ja. ein Bier auf der Hütte.
Ja, ja.
Aber dadurch, dass es weniger Hütten gibt und das meiste das wirklich im ja. Tal mhm. nach dem Skitag stattfindet,
ja.
Ist es ja. mir noch nie so aufgefallen.
Ja, ja. Ich finde es, ich bin da ganz nah bei dir. Ich finde das grundsätzlich sympathischer, wenn man das so macht und nicht schon quasi mitten dabei in der Sonne bei der sportlichen Anstrengung. Das hat dann auch irgendwie, also es muss dann gefühlt auch irgendwie nicht sein, aber gut, das ist ja. ne, anderes Thema. Es ist ja auch nicht so, dass ich an der Raststätte beim Autofahren irgendwo anhalte, um mir da erstmal 5 Radler zu kippen. Ne?
Und dann
an der Autobahnraststätte weiterfahren. Also läuft ja irgendwie auf selbe hinaus. Ne?
Das stimmt. Ja. Wobei man, also da ist auch wieder ein großer Unterschied, wenn, also die ich in meinem Umfeld kenne oder auch Bekannte über 4 Ecken, die Skifahren, für die beginnt der Skitag morgens mit dem ersten Lift. Also ja. lass es irgendwie 8 Uhr oder also zwischen ja. 8 und 9.30 Uhr sein, je nachdem wann der fährt und geht dann auch bis 15.30 Uhr.
Ja.
Und bei den Nordamerikanern ist ganz oft mittags einfach Schluss.
Ja.
Also so leer die Pisten sind, mittags ja. ist man da fast alleine.
Ja.
Vielleicht ja,
auch
ist das
schön,
aber
ne?
auch einfach das Thema, ne?
die
beenden das dann mittags und dann ja. wird eben da schon ja. angefangen.
Ja.
Wie ist das eigentlich mit der Höhe? Ist das eigentlich ja. ein Problem? Oder das, da wird ja auch oft nachgefragt.
Ja, also es gibt natürlich Skigebiete, die super, super hoch gehen, bis in die 3.800, 3.900 Meter. Was natürlich schon mal eine Ansage ist. Ich persönlich komme damit sehr, sehr gut klar. Ich hatte beispielsweise in Espen, eins dieser bekannten hohen Skigebiete, kein Problem. Ich kenne aber tatsächlich auch Leute in meinem Umfeld, die mit Höhenkrankheit zu kämpfen haben. Und die einen mehr, die anderen weniger. Da braucht man dann teilweise schon mal seine 1-2 Tage. Es gibt auch so Höhenkrankheit-Pflaster und Tabletten, glaube ich.
Die was soll ich das denn machen?
Ich kann es dir nicht sagen, weil ich die selber noch nie ausprobiert habe.
Ne? Aber gut,
ja. Genau, aber ja. es gibt wohl so Pflaster, die diese ganzen Nebenwirkungen unterdrücken, von ein bisschen Schwindel oder Schweratmigkeit.
Ja.
Genau, aber ich glaube, ja. das ist auch einfach, da ist jeder Körper anders.
Klar.
Das Einzige, was wir wirklich.
Und meistens ist ja ein easy fix, ne? Wenn man sagt, ja. so, ich habe jetzt Höhenkrankheit, dann gehst du ein bisschen wieder runter und wartest nochmal ein Stündchen und dann gehst du nochmal wieder hoch und dann ist es meistens auch irgendwie okay. Ne?
Also, fährst einen niedrigeren Lift,
genau.
Man muss ja nicht bis oben auf den Gipfel fahren. Das Einzige, was mir wirklich da aufgefallen ist, ist, ich hatte einfach immer Durst durch die trockene Luft,
durch die
Höhe.
Klar.
Man fühlt sich irgendwie so dehydriert. Ja. Das ist das Einzige, was mir aufgefallen ist, wo ich jetzt aber sage, gut, eine halbe Flasche Wasser mehr trinken ist jetzt nicht das Schlimmste, was mir in meinem Leben passiert ist.
Kann man ja auch irgendwie im Rucksack mitnehmen oder so.
Genau.
Ne? Ist ja irgendwie kein Thema. Aber stimmt, wir haben neulich, ich glaube, vorletzte Folge oder so, Betty, als wir über Cedar Breaks gesprochen haben und den Dixie National Forest, ja auch festgestellt, dass das höchste Skigebiet in Utah tatsächlich im Süden von Utah liegt, nämlich in Bryan Head mit über 3.600 Metern. Was ja doch schon,
das
wenn man sich
überlegt,
wie hoch die Zugspitze ist, irgendwie mit 1900 oder sowas, ne, schon wirklich nochmal eine ganze Ecke höher. Das geht hier unter, finde ich. Ganz, das ist eine interessante Frage, finde ich, weil das viele Orte sind ja als Orte an sich schon wirklich hoch. Und wenn man dann noch diese, wie hier, ne, Colorado Springs liegt auf 2000 Metern, wenn ich jetzt die Berge hinter mir sehe, die dann irgendwie bis auf 4300, keine Ahnung was, hochgehen, und ich fühle mich nicht wie in den Bergen, obwohl ich nun wirklich erkennbar in den Bergen bin irgendwie. Ne? Und das ist schon beim Skifahren, wenn man den Sport macht, sicherlich, auch wenn man sagt, ja, man fährt ja nur bergab, ist ja trotzdem irgendwie anstrengend. Die Kurzatmigkeit kommt da bestimmt durch am Anfang, so die ersten paar Abfahrten.
Ja, klar, man hat das irgendwie, man merkt, dass die einen mehr, die anderen weniger, aber wie gesagt, dann macht man mal eine Stunde Pause, kommt wieder zu Atem und dann geht's auch schon weiter irgendwie.
Genau, ja. Ist denn, Frag gerne, Betty.
Hast du eigentlich mal Heli-Ski ausprobiert?
Um Gottes Willen.
Weil das ist ja auch total beliebt und sehr bekannt in den USA und Kanada, ne?
Das ist ein wahnsinnig großes Thema und so gerne und mehr oder weniger gut ich auch snowboarde, das ist wirklich was, wo ich sage, niemals, 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 niemals
würde ich... Man steigt in den Hubschrauber ein mit seinen Skiern und springt dann raus oder wird irgendwo hingeflogen und steigt dann aus?
Das ist immer irgendwie so die Action-Film-Idealvorstellung. Ja, ja. Ja. Nee, also man steigt natürlich in voller Montur in diesen Helikopter. Ja. Die Ski werden oder das Snowboard wird eben außen in so Körben befestigt, wie man das von Gondeln kennt.
Ja.
Und dann der Helikopter landet schon auf dem Berg und man kann aussteigen. Und fährt dann eben in kleineren, größeren Gruppen, meistens sind es maximal 6 Personen irgendwie, und einem Guide runter. Und der Reiz daran ist eben, dass man in einem Gebiet fährt, wo noch niemand gefahren ist, dass man seine eigenen Tracks macht und eben unberührtes Gebiet befährt, was man auch so von der Piste mit einem normalen Lift, selbst wenn man da Backcountry fährt, niemals erreichen würde. Ja. Okay. Aber man muss sich eben wirklich seiner Selbstbewusstsein und dem, was man da tut. Und dafür, sage ich ehrlich, traue ich meinen eigenen Fähigkeiten nicht genug, dass ich da heil runterkomme.
Das sind wahrscheinlich auch keine blauen Pisten, die man entfährt, so vom Gefühl her, ne?
Ich glaube, also dadurch, dass es eben kein verzeichnetes Terrain ist, sind die tatsächlich gar nicht klassifiziert. Also man, wenn wir das verkaufen, schauen wir schon immer drauf, okay, wie ist das Skilevel? Und wenn jetzt jemand sagt, er war 3 Jahre lang hintereinander Skifahren, das ist nichts für dich. Ja. Also dann lieber Nordamerika, super Sache, weil man da so ein bisschen Tiefschnee eben mitnehmen kann und auch abseits der Piste und zwischen den Bäumen. Aber das sind nicht die Personen, für die Heli-Ski gedacht sind. Das sind wirklich die Erfahrenen, die seit 30 Jahren 15, 20 Skitage im Jahr haben und selbstsicher, bewusst auch eine schwarze Piste runterkommen und dann nicht sagen, ach ja, wenn ich muss. Da muss man schon wissen, was auf einen zukommt. Da gibt es natürlich auch eine Sicherheitseinweisung sowohl für den Helikopter als auch für das Fahren an sich. Und das, man fährt mit Lawinenrucksack, es wird getestet, ist das Gebiet sicher. Also da
ein Lawinenrucksack ist ein Ballon, oder nicht, der sich dann aufpustet?
Genau, so eine so ein Ballon, so eine Kapsel. Ich weiß nicht, welcher James-Bond-Film das war, wo er auf einmal so ein Kapselding um sich rum hatte. Genau, sowas, was einen da eben im Fall der Fälle ein bisschen schützt.
Mal abgesehen von der Anreise jetzt, würdest du sagen, in Europa Ski zu fahren ist viel billiger als in den USA und Kanada? Gibt es so Skipässe oder sowas, die man dann braucht, so für Lift und so, um da hoch und runter zu kommen für eine Woche oder sowas?
Also grundsätzlich ist Skifahren natürlich kein günstiger Spaß. Weder in Europa noch in Nordamerika. Wenn wir jetzt die Anreise mal außen vor nehmen, würde ich unterm Strich immer noch sagen, dass Nordamerika einfach ein bisschen teurer ist.
Ja.
Einfach, weil auch die Lebenserhaltungskosten teurer sind, weil ein Restaurantbesuch teurer ist, weil auch ein Bier teurer ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, alles in allem kostet das Dreifache.
Nee.
Genau, man braucht natürlich auch einen Skipass. Wir haben aber auch immer wieder Kunden, die schon ihre eigenen Skipässe von hier haben. Es gibt sowas wie den Epic Pass, den Icon Pass, die eben mehrere Skigebiete zusammenfassen, wo auch europäische Skigebiete eben mit drin sind. Und wenn man da von zu Hause aus, gerade die Schweizer und die Österreicher sind da groß drin, einen Saisonpass hat, dann kann man den natürlich schon gleich mit übertragen sozusagen.
Ja. Buchen denn die Leute, also das ist so eine Frage, die ich mir wirklich schon häufig gestellt habe, wenn jetzt jemand sagt, er möchte in Nordamerika, sagen wir in Kanada, einen Skiurlaub machen, dann bucht er bei euch eine Reise und ist der denn eine Woche oder zwei in einem Ort oder buchen die auch Rundreisen? Sagen sie, ich bin in Whistler, ich bin in Sun Peaks, also nehmen die denn mehrere Skigebiete mit normalerweise oder sind die wirklich stationär?
Es gibt beides, also es gibt Bei einer Woche, finde ich, lohnt es sich tatsächlich immer
klar, nicht,
mal
den
Ort
nicht
zu wechseln.
Nein,
aber
nein.
Solange es über diese 7 Tage irgendwie geht, also sobald es irgendwie 10 Tage werden,
ja,
haben wir da wirklich viele, die auch, wir nennen das Ski-Safaris machen,
ja,
also eben das, was man im Sommer mit einer klassischen
Autorundreise
macht,
das
eben mit
ich,
Skigebieten
ja
kombiniert.
Und die mieten sich dann auch also Mietwagen ganz normal oder so.
Richtig,
und fahren
genau.
Dann damit selbst. Ja, okay, ja.
Genau.
Ja.
Und da guckt man natürlich immer, dass das gut zusammenpasst.
Klar.
Es gibt Skigebiete, die lassen sich schwieriger kombinieren und welche, die lassen sich besser kombinieren. Ich finde, eine ganz klassische
Hand, ja,
Option ist immer, Banff und Jasper zu kombinieren von Calgary aus.
Ja.
Man hat die Nationalparks irgendwie, die natürlich auch im Sommer ein Highlight sind, den Icefields Parkway, den man dann noch hoch und runter fährt. Und Banff an sich sind ja auch schon 3 Skigebiete oder 3 Berge, die mit einem Pass kombiniert sind. Also das ist eine klassische Kombination.
Ja, ja.
Und natürlich auch sowas wie Aspen und Vail ist eine klassische Kombination.
Hm.
Also da gibt es natürlich Skigebiete, die das einfach anbieten aufgrund der Lage zueinander und zum Flughafen.
Ja, ja, spannend. Ja, wir haben da, glaube ich, Betty, schon bei der Folge über Revelstoke ganz am Anfang, eine unserer ersten Folgen drüber gesprochen, dass da ja auch Ski gefahren wird im Nationalpark in Kanada, was in den USA erstmal, ich weiß nicht, wie es im Rocky Mountain National Park ist, das wäre jetzt der einzige wirklich gebirgige, der mir so zumindest in den Skigebieten einfallen würde. Klar gibt's noch irgendwie andere Nationalparks weiter im Norden, wo es bergig und Schnee ist, aber ich weiß nicht, ob Leute da Skifahren, ob das überhaupt erlaubt ist oder nicht. Aber in Kanada ist das ja üblich irgendwie, ne?
Auf jeden Fall, ja. Und also Revelstoke ist eben, wenn man das sich so anguckt, auf dem Pistenplan ein Beispiel für wenig Lifte, wenig Piste, aber wahnsinnig viel Gebiet, ist mit eins der größten Heli-Skigebiete in Kanada.
Ja, ja.
Das ist eben sowas, da hat man ein recht kleines Skigebiet, wo man sich nochmal irgendwie 1-2 Tage warm fahren kann. Und die meisten, die dann dahin fahren, die steigen dann eben in den Heli und nutzen das als Heli-Skigebiet.
Ja. Ja, ist schon. Also ich, wie gesagt, wenn ich Skifahren könnte, ich könnte dem was abgewinnen. So diese Art und Weise, dieses aktiv draußen sein und so, finde ich ganz cool. Ist ja wirklich spannend. Es war ganz, ganz spannend, das mal so genauer zu erfahren.
Auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, wir hätten das ohne Linda nicht hinbekommen, ne?
Definitiv nicht. Also so viel, ich sag mal, Insider-Informationen für Nicht-Skifahrer. Finde ich unfassbar hilfreich und auch einfach spannend. Also ich bin wirklich, ich finde, wie gesagt, mich reizt diese Art, so Urlaub zu machen. Ich kann nur einfach nicht wirklich Skifahren oder Snowboarden.
Es ist nicht zu spät, Jan.
Ja, das
also ich mache es nicht mehr.
Das sagt man meinem Arzt, hätte ich fast gesagt. Ne? Aber nein, das, wie gesagt, ich mag Winterurlaub, weil das, ich weiß nicht, wie es hier ist in den Alpen, aber da, wo ich hier bin, in den USA oder in Kanada im Winter, ist meistens super geiles Wetter. Ne?
Ja.
Es liegt Schnee, scheint die Sonne. So, und da muss ich ganz ehrlich sagen, da liebe ich den Schnee, ne? Wenn das so ist.
Der klassische Bluebird Day, den sich jeder Skifahrer wünscht.
Richtig.
Wo es nachts ordentlich kalt war, der Schnee fällt
genau.
Und am nächsten Tag scheint die Sonne. Ja, freut mich, dass ich euch da so einen Einblick geben konnte.
Total, ja. Ich würde fast sagen, dabei lassen wir es dann bewenden, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Wir sind ja schon, haben schon richtig viel gesprochen heute, ne?
Ja. Ja. Ganz, ganz lieben Dank, Linda, dass du dabei warst.
Sehr gerne.
Und
danke,
uns
dass
so spannende Einblicke in Skifahren geben konntest in Nordamerika.
Ja, auch sehr gerne. In die USA oder nach Kanada zum Skifahren.
Genau.
2024, 25.
Der Winter steht vor der Tür.
So ist es.
Eigentlich ist er schon hier.
Ja, hier noch nicht.
Die Saison hat schon gestartet.
Ist es so, ja?
Die Skigebiete haben auf. Also noch nicht alle, klar, und bei Weitem nicht jedes Skigebiet alle Lifte. Aber wenn ich mir das so angucke, so Banff Sunshine, schon über die Hälfte der Lifte offen.
Mhm. Ja.
Linda scharrt schon mit den Hufen.
Ja. Ja, hier steht ja irgendwie Thanksgiving vor der Tür, langes Wochenende. Mal gucken, welcher Berg da ruft. Ne? Nicht zum Skifahren vielleicht, aber zum Berg gucken und Almdudler trinken. Ah, nee, ne? Was auch immer.
Vielleicht mal zum Ausprobieren.
Genau, ja. Also, ganz lieben Dank, wie immer, fürs Zuhören. Und wir sagen diesmal zu dritt tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss. Das war Reisetalk, der Podcast von Canusa und Algo Places. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.